Hallo. Wie geht's?
Grüezi.
Hallo und willkommen zu Dorfsex, denn Intimität ist überall zu Hause. Hey, ich bin Nicole, Künstlerin und Sozialpädagogin.
Hallo zusammen und ich bin Stefanie, Sexualtherapeutin und Ärztin.
In der heutigen Folge kommen wir zu einem Thema, das echte Handarbeit fordert. Oder Selbstliebe, Selbstcare. Wir reden hier von Masturbation.
Richtig, Nicole. Also, Masturbation ist ein Thema, was uns viel über unsere Psyche, über unseren Körper, aber auch über unsere Gesellschaft verraten kann.
Bevor ich zur ersten Frage komme, sag mal, Stefanie, hast du gestern eine durchzechte Nacht oder was ist los? Seit wann hast du so eine raue Stimme?
Ja, genau, du hast es richtig gemerkt. Ich habe versucht, meine Stimme schon etwas zu ölen, aber besser geht's nicht. Wir haben leider jetzt die Hochsaison der Bakterien und Viren und ich habe mir einfach auch was eingefangen.
Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir natürlich ganz gute Besserung und hoffe, diese Folge können wir trotzdem machen. Wie gesagt, ich habe nämlich schon ein paar Fragen vorbereitet zu diesem Thema und fangen wir doch mal von vorne an. Woher kommt eigentlich dieser Begriff Masturbation? Und was sagt seine Bedeutung oder die Sichtweise der früheren Gesellschaft aus über dieses Thema?
Also am besten beginne ich mal mit der Bedeutung des Begriffes Masturbation. Aus dem Lateinischen kommt er nämlich. Und Manus heißt Hand und Stuprare kann man mit Beschmutzen oder Entehren übersetzen. Und das zeigt uns auch, dass Masturbation in der Antike und auch im Mittelalter als etwas Unreines galt. Und das ist eine Haltung, die vor allen Dingen auch durch religiöse und gesellschaftliche Normen verstärkt wurde. Und besonders im Christentum wurde Masturbation oft als Sünde gesehen. Das wird aus meiner Sicht heute auch oft noch in diese Ecke Sünde gepackt.
Ja, verstehe ich, da bin ich deiner Meinung. Ich kenne das aus der Flüchtlingsarbeit. Gerade viele Länder aus dem muslimischen Bereich ist es immer noch ein Tabuthema. Da können wir gerne später noch dazu kommen. Es ist ja, wie du sagst, Masturbation eher noch als schmutzig behaftet in vielen Kulturen, Religionen. Denkst du, hat das was mit Scham zu tun? Können wir uns davon lösen?
Also teilweise ja, aber nicht vollständig. Ich denke, die kulturelle Prägung wirkt, wie ich eben schon gesagt habe, bis heute nach. Also in Form der Scham, Schuldgefühlen, aber auch einer zögerlichen Kommunikation über Masturbation. Selbstbefriedigung ist einfach ein Tabuthema und weil es über Jahrhunderte hinweg von kulturellen, religiösen, aber auch sozialen Normen geprägt wurde und diese Einflüsse haben eine Atmosphäre geschaffen in der Sexualität, die besonders die private, aber auch individuelle Sexualität als etwas Unanständiges darstellen. Lass mich nochmal näher eingehen auf den Fakt oder die Verbindung von Glauben und Schuld. Religiöse Institutionen haben über Jahrhunderte die menschliche Sexualität wirklich stark reguliert, um gesellschaftliche Ordnung, Kontrolle zu wahren. Und in diesem Kontext wurde Selbstbefriedigung oft als egoistisch, als unnatürlich oder gar gesundheitsschädlich dargestellt. Und das sind Botschaften gewesen an die Menschen, die wirklich tief geprägt haben und Spuren hinterlassen haben, eigentlich bis in die heutige Zeit und in unsere heutige Kultur ist das spürbar. Und wenn wir jetzt mal in unsere heutige Familien gucken. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Satz der Eltern, also Mutter oder Vater, wenn jemand gesagt hat, schäm dich. Und das müsst ihr euch mal versuchen zu erinnern, das fährt ziemlich tief rein, wenn jemand sagt, schäm dich. Scham ist nämlich eines der stärksten Gefühle des Menschen, sich zu schämen. Und das kommt im Prinzip auch aus den früheren Jahrhunderten und Kulturen und hat im Prinzip mit unserer religiösen Erziehung zu tun, wo eigentlich Scham immer als mächtiges Mittel genutzt wurde, um die Sexualität zu kontrollieren. Besonders bei Frauen diente dies dazu, dass die Sexualität unterdrückt wurde und eigentlich auf diese typische klassische Rolle der Ehefrau und Mutter beschränkt wird oder wurde. Also ich sage wird, weil das nicht nur früher war, sondern wirklich auch bis in unsere heutige Zeit geht und unbewusst in den Familien fortbesteht einfach.
Du hast ja vorhin gesagt Familie, da kommt mir gerade das Bild, also ich glaube, das betrifft die Jungs, die verstecken dann immer unendlich viele Taschentücher unter der Matratze. Ich denke, früher hat man gedacht, die sind einfach erkältet oder zu faul zum Entsorgen. Aber ich denke, das ist auch wieder dieses Thema mit Scham. Man versucht es dann zu verstecken, dass es nicht gefunden wird. Wir sind jetzt gerade beim Thema Scham. Das geht natürlich immer mit der Psychologie zusammen. Welche Auswirkungen hat es dann noch, die eigentlich nicht stigmatisieren, sondern uns betreffen?
Also das ist schon in gewissermaßen ein Stigma. Weil das hat über Jahrhunderte hinweg standgehalten und kommt bis in unsere heutige Zeit und führt dazu, dass viele Menschen einfach Schuldgefühle und Scham empfinden, wenn sie sich selbst befriedigen. Und dazu kommt auch noch oft, das hatten wir auch schon im Podcast für Sextoys, das Gefühl vielleicht des Partners, kann ich nicht meine Partnerin, meinen Partner genügend befriedigen, dass er sie sich auch noch selbst befriedigen muss? Also nicht nur das Schamgefühl und Schuldgefühle sich selbst gegenüber, sondern auch dem Partner, der Partnerin. Und ich denke, das kann dieses Ganze eigentlich Schöne sehr zerstören und negativ belegen. Die Masturbation ist eigentlich ein super Mittel dafür, um sich selbst zu erforschen, um wirklich ein eigenes Bild von sich selbst zu bekommen und einfach zu wissen, was mag ich und was mag ich nicht. Jemand, der nicht masturbiert, hat es häufig schwierig, in der Partnersexualität zu sagen, hey, das mag ich, das gefällt mir, das tut mir gut, als jemand, der regelmäßig masturbiert, der weiß häufig viel, viel besser, was einem, also was ihm oder ihr gefällt.
Das klingt jetzt alles sehr negativ, wenn ich dir jetzt so zuhöre mit diesen ganzen Vorurteilen, Stigmas. Wie ist es dann heute? Gehen wir dann mit nicht offener um?
Doch. Also wir gehen schon offener um. Allein, dass wir hier diesen Podcast machen und darüber reden mit euch da draußen, ist eine Riesenöffnung. Es wird in Journalen, Zeitungen darüber geschrieben, in der Social Media wird darüber gesprochen. Es ist offener, aber wir haben noch nicht alle Tabus verloren. Wie ich eben schon gesagt habe, es begleitet uns immer noch und ich denke, wir sind stark daran, dass wir diese Tabus immer mehr verflüssigen. Im Prinzip geht es darum, Brücken zu bauen, weil wir wollen auf der einen Seite auch unsere religiöse Überzeugung und unseren Glauben nicht verletzen. Auf der anderen Seite möchten wir aber uns weiterentwickeln, uns öffnen und die sexuelle Vielfalt und Freiheit leben. Und da passt es manchmal mit der Religion nicht ganz zusammen. Ich denke aber, dass unsere heutige Zeit, dass die Religion und auch die andere Seite, mittlerweile immer bessere Wege finden, das zu leben und achtsam und wertschätzend damit umzugehen mit beiden Seiten.
Wie kann ich denn jetzt konkret mit dem Umgehen, mit der Achtsamkeit, Wertschätzung gegenüber diesem Thema, nämlich der Religion?
Genau, also Kommunikation mit Religion oder anderen Menschen wird immer besser und offener, wenn man gute Argumente hat. Und in dem Fall sind gute Argumente meistens auch besser, wenn sie wissenschaftlich abgestützt sind. Man könnte zum Beispiel betonen, dass Selbstbefriedigung und Sex ja auch nachweislich einfach gesundheitliche Vorteile bringen. Also sie bringen Stressabbau, besseren Schlaf und auch wirklich ein besseres Körperbewusstsein, gerade wenn man Selbstbefriedigung macht, weil man ja seinen eigenen Körper erforscht. Also ich denke, wir müssen hier die Biologie und den Glauben ganz klar voneinander trennen, weil Selbstbefriedigung ist biologisch ganz normal und unabhängig von individuellen Glaubensüberzeugungen. Und es ist ganz wichtig, auch die Perspektiven von Menschen, die Selbstbefriedigung aus religiösen Gründen ablehnen, ganz ernst zu nehmen. Und ich in der Therapie finde das übrigens auch ganz wichtig. Ich frage dann zum Beispiel, was bedeutet der Glaube für dich? Wie bist du geprägt worden? Wie bist du erzogen worden? Das hat wirklich einen riesen Einfluss auf unsere Sexualität und manchmal später auch in unserer Partnerschaft, gerade wenn das Thema Scham viel eine Rolle spielte in der Kindheit. Und dann merke ich oft, dass der Umgang mit Sexualität und Masturbation ganz anders sein kann.
Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich kenne das aus der Arbeit. Ich habe ja mit Menschen auf der Flucht gearbeitet, teils wirklich mehrheitlich mit Frauen. Ich kenne das aus der Arbeit, dass ja gerade alles, was unter der Gürtellinie ist, ein absolutes Tabu ist, dass das nicht schön ist, dass das eklig ist, dass das nicht angefasst werden darf. Es sind zum Teil ganz heikle Themen in der Arbeit gewesen, die ich ja mache. Und jetzt meine Frage, wie können wir da eine Balance finden zwischen Respekt vor Religion oder Erziehung, Überzeugung, offen mit dieser sexuellen Aufklärung umzugehen?
Ja, und ich würde sagen, wir sagen jetzt gar nicht einzelne Länder, weil ich denke, dann stigmatisieren wir wieder.
Ja, auf jeden Fall.
Ich denke, viele dieser Frauen könnten auch beschnitten worden sein. Und das ist natürlich ein ganz heikles Thema. Dann ist die Zone unter der Gürtellinie, wie du gesagt hast, noch ein größeres Tabu oder non-touchable area. Ich denke, wir sollten nicht, es geht nicht darum, jemanden von etwas zu überzeugen, sondern wirklich um Verständnis, gegenseitiges Verständnis für die jeweilige Geschichte. Und wir sollten immer uns ermutigen, die Beziehung zur Sexualität und damit auch zur Selbstbefriedigung wirklich zu reflektieren. Nicht unseres über andere stülpen, das finde ich ganz wichtig. Da müssten wir wieder Kulturen und nicht nur Religionen wirklich achten, wertschätzen und damit auch dann, dass wir es nicht in eine Schublade stecken. Das ist ganz wichtig.
Das heißt jetzt, so wie ich dich verstanden habe, wissen statt verurteilen.
Genau, also ich bin der Meinung, wir sollten den Fokus auf Intimität und Menschlichkeit legen, also anstelle, dass wir Unterschiede zwischen Glauben und Wissenschaft suchen und darauf pochen, könnten wir betonen, dass alle Menschen das Bedürfnis nach Nähe, Intimität und Selbstliebe haben, unabhängig eigentlich von der Kultur und dem Glauben.
So, jetzt hatten wir einen kurzen Ausflug in die Religion, Gedanken dazu, Scham, Werte, sind auch Themen, die in der Sexualität bewegen, jetzt nicht nur gerade in der politischen Lage weltweit. Wie man merkt, diese Stigmas, Unsicherheiten betreffen auch dieses Thema. Aber ich möchte jetzt da das zusammenführen. Natürlich möchten wir wissen, Masturbation soll ja eine Erleichterung, Erlösung sein, eigentlich zum Orgasmus kommen. Da mache ich jetzt mal einen Schwank in eine andere Richtung. Und daher jetzt die Frage aller Fragen. Warum fühlt man sich eigentlich nach einem Orgasmus immer so herrlich erleichtert?
Ja, genau. Im Prinzip nutzen ja viele Menschen das Masturbieren auch zum Stressabbau. Also viele sagen auch, wenn ich nicht nur bei der Masturbation, sondern es gibt viele Menschen, die sagen, oh, ich habe gerne Sex am Abend nach der Arbeit, weil dann kann ich mich richtig entspannen. Andersrum natürlich gibt es das häufig auch. Wenn ich gestresst bin, will ich keinen Sex. Das höre ich auch immer wieder. Aber es gibt beide Seiten. Und wieso ist das so erleichternd? Beim Orgasmus wird eine wahre Kaskade von Hormonen freigesetzt. Zum Beispiel das Hormon Dopamin. Das ist eigentlich, das sorgt bei uns für Glücksgefühle. Oxytocin das kennen viele auch, das ist eigentlich das Hormon, was freigesetzt wird, wenn wir stillen. Auch wird auch freigesetzt dann, das entspannt uns und macht ein Gefühl von Nähe. Das ist auch das Kuschelhormon. Und ebenfalls ganz viele andere Endorphine werden freigesetzt und das sind wie natürliche Schmerzmittel. Wir hatten ja mal in einer vorherigen Episode darüber gesprochen bei BDSM, bei Fetische, wieso Schmerz anders empfunden wird im Sex, als wenn wir jetzt uns auf den Finger hauen mit dem Hammer. Und das hat auch damit zu tun, dass diese Endorphine, also unsere natürlichen Schmerzmittel, freigesetzt werden. Und was ganz wichtig ist, gleichzeitig dabei sinkt unser Cortisolspiegel. Und Cortisol ist eigentlich unser Stresshormon. Und diese Kombination wirkt dann, dass unser Körper und die Psyche sich nach einem Orgasmus regelrecht entspannen und dass es wie so ein Reset bedeutet. Und viele schlafen danach, viele Männer schlafen nach dem Orgasmus, aber bei Frauen ist es häufig wie, sie fühlen sich wie aktiviert, kurz nach der Erschöpfung sozusagen.
Das klingt jetzt nicht nur sehr, sehr angenehm, sondern auch gesund.
Genau, also im Prinzip, wie ich schon gesagt habe, ist es so eine Art Reset für Körper, Geist und Seele.
Kannst du bitte noch mehr dazu erläutern bei der mentalen Gesundheit? Das würde mich jetzt mega interessieren.
Also wenn man es zusammenfasst, ist eigentlich Masturbation eine Form von Selbsttherapie. Wir können hier ohne Druck und Erwartung einfach unseren Körper erforschen und uns was Gutes tun. Und das ist dann wieder eine Art der Selbstfürsorge und Selbstliebe. Und das ist für unsere Psyche immer gut.
Du hast ja vorhin erwähnt, Masturbation sei gesund für die Psyche, für den Körper. Das soll ja jetzt nicht ein Appell sein, das ständig zu machen. Daher kann Masturbation auch problematisch werden.
Ja klar, da gibt es ganz klare Grenzen. Masturbation wird immer dann problematisch, wenn sie zwanghaft wird oder auch andere Lebensbereiche beeinträchtigt. Etwa wenn sie unsere Beziehung wirklich enorm beeinflussen, wenn wir nicht mehr richtig arbeiten können, wenn unser Tagesablauf davon bestimmt wird. Und dann ist es problematisch. Häufig ist das ein Anzeichen eigentlich dafür, dass es irgendein tieferes Problem gibt, dass wirklich die Stressbewältigung nicht mehr so normal funktioniert, Einsamkeit oder auch eigentlich ist es dann ein Suchtverhalten und dafür wird es auch als krankhaft eingeordnet in der Medizin. In solchen Fällen ist es dann wirklich wichtig, Unterstützung zu suchen, wenn man jetzt jeden Tag mehr als, ich sage jetzt mal, 10-mal masturbiert, ist das nicht mehr gesund. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Und dann sollte man das psychologisch behandeln. Also Nicole, jetzt möchte ich gerne aber nochmal zu einem anderen Thema schwenken und das ist Sexualität und beeinträchtigte Menschen. Das ist ja ein Bereich, in dem du arbeitest. Das ist oft ein Tabuthema und nicht nur beeinträchtigte Menschen mit Sexualität, das ist das Tabu, sondern auch in den Altersheimen oder im Alter das Gleiche. Und vielleicht kannst du uns kurz darüber deine Erfahrung berichten. Wie geht ihr damit um? Wie unterstützt ihr eure Klienten, damit sie auch ihre Sexualität leben können?
Ja, wie ist der Umgang bei der Arbeit, wo ich tätig bin? Ich denke, da komme ich wieder zum Punkt von vorhin mit Tabu und Scham. Wie ist die Erziehung? Wie sind sie geprägt? Das ist normal, wie bei uns auch. Wie gehen wir damit zu Hause um? Oft ist ja da der Fall, dass sie halt anders sind. People with Handicap hat oft mit einem, haben anders gestartet, sind anders ins Leben. Sie haben Entwicklungsverzögerungen und dann ist das dabei meistens oft kein Thema. Später merkt man das dann wirklich, weil es bis zu sehr aggressivem Verhalten geht, weil sie ihre Sexualität nie gelernt haben, auszuleben oder damit umzugehen. Zum Glück halt wie du jetzt, es gibt Sexualtherapeuten, Sexualpädagogen, die spezialisiert sind und genau diese Thematiken aufgreifen, zu uns kommen, mit uns sprechen oder einzeln mit den Klienten arbeiten, damit das auch Raum hat, damit sie das ausleben können oder wissen, wie damit umzugehen ist. Es ist eigentlich eine Aufklärung für Erwachsene.
Okay, du hast gerade gesagt, ihr habt auch Sexualtherapeuten oder eher Sexualpädagogen, die zu euch kommen. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Du sagst, sie arbeiten mit den einzelnen Klienten. Ich kann es mir wirklich überhaupt nicht vorstellen, weil in meiner Praxis habe ich keine Klienten, Patienten aus dem Bereich der beeinträchtigten Menschen.
Natürlich kann ich dir das erläutern. Meistens geht es eigentlich gut, wenn man das Ganze visualisiert. Das heißt, sie haben ein Tagebuch, ein Ich-Buch, ein Sexualbuch. Da werden diese Thematiken visualisiert, gezeichnet oder aufgeschrieben, je nachdem, wo die Fähigkeit ist, damit das ständig angeschaut werden kann, damit es kein Tabuthema mehr ist. Und ganz wichtig ist, dass du den Raum offen lässt für Kommunikation, dass du hinhörst, mit ihnen über diese Thematik offen sprichst und vor allem auch diesen Raum zeigst, wo darf es stattfinden, wo darf Selbstbefriedigung sein, wo ist es angemessen und wann wäre es gut.
Ich denke, das ist sicher wichtig, weil viele von uns kennen vielleicht auch Menschen mit Beeinträchtigung, die dann im öffentlichen Raum vielleicht ihre Genitalien berühren. Und das finden viele sehr unangenehm, aber das ist eben nicht die Regel. Und deswegen finde ich es wirklich ganz wichtig, dass ihr und auch die Sexualpädagogen das mit den Klienten besprechen. Wo ist es in Ordnung, das zu tun? Genau. Weil generell ist es ja in Ordnung. Und wir machen das Gleiche mit unseren Kindern. Gerade wenn sie in der Entwicklung sind, haben sie ja auch so eine Phase, wo sie sich gerne selber berühren. Und das machen sie überall. Auf dem Spielplatz, beim Treffen mit Freunden, im Kreis in der Schule. Und da sagen wir den Kindern irgendwann auch, hör mal zu, das ist gut und schön, was du machst. Ich freue mich, dass du dich selbst liebst oder dich selbst berührst. Aber es gibt so Orte, da machen wir das lieber nicht. Und andere Orte, wo du dich geschützt fühlst, wo ein Raum dafür ist, da kannst du das auf jeden Fall machen.
Eben, das ist wieder diese Aufklärungsarbeit. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Menschen sehen zum Teil erwachsen aus, aber sind von der emotionalen Entwicklung vielleicht bei einem 3-jährigen Kind, 5-, 6- bis 9-jährigen Kind. Und dieses Erscheinungsbild, das in Einklang zusammenzubringen, fällt halt einfach in der Gesellschaft zum Teil sehr schwer.
Nicole, kannst du uns noch mal mehr erzählen über die Realität von Menschen mit Beeinträchtigung? Wie sieht die Realität dieser Menschen aus, wenn es darum geht, Spannung abzubauen, also masturbieren zu wollen? Kannst du uns noch mal genau erklären, wie handhabt ihr das bei euch in der Institution?
Ja, das ist natürlich wieder individuell. Das sind auch Menschen wie du und ich. Jeder ist anders, jeder hat andere Bedürfnisse. Und das ist eine Beziehungsarbeit, nichts anderes. Du musst den Menschen kennen, ihn lesen können, ihn verstehen können. Und das geht manchmal über andere Ebene, halt nicht immer über die Kommunikation, viel über Beobachten, Hören. Und da gibt es natürlich schon solche Punkte, wo man merkt, ich glaube, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo es besser wäre, wenn der Klient ins Zimmer geht, für sich alleine ist. Das kann man auch sagen oder kurz sagen, du, es ist doch Zeit, wenn du jetzt ins Zimmer gehst, damit es nicht gerade im Wohnzimmer vor allem passiert, um auch wirklich diesen Schutz der Intimität zu gewähren. Ein Beispiel kann sein, man merkt halt, wenn ein Klient ständig seine Füße reibt oder Hände an den Hosen ganz oft fängt an zu reiben. Wenn diese Spannungen entstehen, das ist bei uns nicht anders.
Nicole, vielen Dank für den Exkurs. Das ist ja ein Thema, von dem ich jetzt auch noch nicht so viel wusste oder mit dem ich noch nicht viel in Berührung gekommen bin. Und jetzt weiß ich auf jeden Fall einiges mehr. Und mehr Wissen heißt auch mehr Verständnis.
Genau, ich denke, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, da können wir mal bei einem anderen Podcast gerne mehr darauf eingehen, weil es gibt ja noch Berührerinnen, wo ja wirklich aktiv Hilfestellungen leisten für genau solche Menschen, die das nicht können und gerne eigentlich Sexualität ausleben möchten.
Genau, und so eine Berührerin werden wir in einen unserer nächsten Podcasts einladen und als Gast haben. Ich freue mich schon mega drauf.
Ich auch, ja.
Weil da werden wir nochmal ganz andere Einblicke in die Materie bekommen.
Genau, das denke ich auch. Und da schließen wir jetzt mit dem Thema ab und ich denke, zu was sollen wir weitergehen?
Unterschiede zwischen Männern und Frauen würde mich interessieren.
Genau, Unterschiede. So, jetzt will ich natürlich wissen, ist es eigentlich ein Fakt, dass Männer mehr masturbieren als Frauen?
Also in der Tat masturbieren Männer tendenziell häufiger als Frauen. Aber da sind wir wieder bei den kulturellen, sozialen Gründen, die wir alle schon vorhin genannt haben, dass Frauen historisch im Prinzip eher unterdrückt wurden in der Sexualität und dass Schamgefühle bestehen. Gleichzeitig aber werden immer mehr die Unterschiede kleiner. Also auch Frauen werden immer offener über Sexualität und erkunden viel spielerischer, mutiger ihre eigenen Bedürfnisse.
Ja, das wird auch oft, ich denke, in den Filmen, Büchern, man sieht eher immer die Männer, die masturbieren. Aber letztens habe ich eine Serie geschaut, die heißt Liebe und Anarchie. Ist eine schwedische Serie. Und die erste Szene ist eine sehr, sehr gestresste Mutter und Geschäftsfrau. Und damit sie aus diesem Lärm, aus diesem Stress rauskommt vor der Arbeit, sperrt sie sich im Badezimmer ein und masturbiert. Und nach dieser Szene der Masturbation geht sie völlig erleichtert, stressfreier zur Arbeit. Das ist die erste Szene und ich habe gedacht, wow, endlich mal jemand, der den Mut hat, eine Frau zu zeigen, die masturbiert.
Also einfach, wir könnten denken, Masturbation ist einfach eine Frage der Emanzipation,
ja,
wie sich das anhört. Und es ist halt einfach immer ein Ausdruck von Selbstbestimmtheit, mhm, und das ist nicht vom Geschlecht abhängig.
Genau. Jetzt haben wir so viel über Masturbation gesprochen, aber kaum über die Techniken. Ich denke, da gibt es viele verschiedene Techniken. Ich habe es beim Intro schon erwähnt, Handarbeit. Das gehört noch offiziell zu Handarbeit, weil der andere Teil war ja dann bei Sextoy. Stefanie, was für Techniken gibt es eigentlich oder kannst du uns sagen?
Also es gibt hier nicht die richtige oder falsche Technik. Und dennoch gibt es Praktiken oder Arten zu masturbieren, die es einem erleichtern, zum Höhepunkt zu kommen. Und oder sich besser zu erkunden. Ich kann darüber ja ein bisschen erzählen.
Mhm, gern.
Also, die erste Technik würde ich als Berührungsexperiment bezeichnen. Nimm dir Zeit und erkunde deinen ganzen Körper mit sanften Berührungen. Und nicht nur die erogenen Zonen, sondern deinen gesamten Körper, weil vielleicht verstecken sich unter der Ellenbeuge oder am Bein noch irgendwelche erogenen Zonen, die du noch gar nicht kennst. Damit würde ich jetzt zum Beispiel anfangen. Das nächste wäre, du könntest dabei deine Atmung kontrollieren. Nimm ganz bewusste, tiefe Atemzüge und das kann dir dann helfen, deine Erregung zu steigern und alles etwas intensiver zu empfinden. Wer sich im Genitale noch nicht so richtig kennt oder sich noch nie angeschaut hat, da würde ich immer einen Spiegel zur Hilfe nehmen und wirklich mal ganz genau erkunden, bei der Frau zum Beispiel, wo sind die großen Schamlippen, die kleinen, wo ist meine Harnröhre, wo ist der Vaginaeingang, mal mit dem Finger abfahren, die einzelnen Zonen und schauen, wie reagiere ich darauf, was finde ich angenehm, was finde ich eher unangenehm. Das ist eine ganz gute Technik, um wirklich Kontakt mit dem eigenen Körper und dem Genitale zu bekommen.
Jetzt hast du uns Techniken gesagt, aber jetzt nimmt es mich natürlich oder es interessiert mich, du als Frau, kennst du auch Techniken, die für Männer sind?
Ja klar, das ist eigentlich ein Bestandteil auch meiner Arbeit, dass ich sowas eigentlich kenne, weil es gibt Männer mit Erektionsstörungen, die genau solche Hilfsmittel brauchen oder auch Anregung, wie sie sozusagen noch mehr zum Beispiel ihren Orgasmus steuern können. Wenn jemand zum Beispiel zu früh den Orgasmus bekommt, kann man das am besten in der Selbstfürsorge üben, lernen, herauszögern lernen. Und ich spreche nicht davon, dass Männer 10 Minuten durchhalten, weil das ist total illusorisch. Das gibt es sicher, aber es ist überhaupt nicht das Normale. Da denken Männer immer, sie müssen so ewig durchhalten, aber das ist es nicht. Es gibt aber Männer, die schon bei Kontakt der Vagina schon einen Orgasmus bekommen, also einen Samenerguss. Und für diese Männer gibt es dann gewisse Techniken, die man auch beim Masturbieren anwenden kann. Es gibt zum Beispiel verschiedene Griffvariationen, dann kann man auch mit Temperatur spielen, also ein warmes Handtuch oder warmes Gleitgel benutzen, dass es wie so einen wärmenden Effekt gibt. Das verändert dann das Erlebnis und Ergebnis total für viele Männer. Man kann die Prostata stimulieren, weil das wird häufig als männlicher G-Punkt bezeichnet. Das kann man sanft im Analbereich stimulieren und die Männer können so bis zum Orgasmus kommen. Was viele Männer auch nicht wissen, dass am Penisbändchen sind die meisten besonders erregbar. Wenn sie das nicht selber rausgefunden haben, dann ist es immer der Punkt, wo man sie dann nochmal drauf hinweisen muss. Bei Frauen gibt es übrigens auch noch die sogenannte Kissenmethode. Das hat vielleicht der ein oder andere schon in irgendwelchen Filmen gesehen. Es gibt viele Frauen, die finden es als angenehm, dass sanfter Druck auf die Vulva ausgeübt wird. Und dann legen sie sich auf ein Kissen und bewegen sich hin und her. Und dabei wird nicht nur die Vulva mit dem sanften Druck belegt, sondern auch die Klitoris, also der Kitzler, wird sozusagen gerieben und dadurch gereizt. Das ist übrigens auch beim Geschlechtsverkehr wichtig. Deswegen sollte ein Paar immer schauen, welche Stellung sie haben, weil viele Frauen erlangen zum Orgasmus, weil die Klitoris stimuliert wird. Und wenn ein Paar eine Stellung findet, wo diese stimuliert wird, dann kommen die Frauen also sehr häufig dann zum Orgasmus während des Penetrationssexes.
Nochmal zurück zum Orgasmus. Hast du ja erwähnt, Orgasmuslänge, kann man den rauszögern? Gibt es Techniken, Atemtechniken oder wie kann ich das einfach sehr intensiv erleben?
Genau, es gibt gewisse Techniken der Atmung, das habe ich vorhin schon gesagt, weil wenn ich tief einatme, dann kommt mehr Sauerstoff in den Körper und die Muskulatur wird auch mit mehr Sauerstoff versorgt und besser durchblutet. Und dann kann sozusagen der Beckenboden mehr erregt werden und der Orgasmus kann intensiver empfunden werden. Und dann gibt es noch die Edge-Technik. Da bringt man sich immer bis kurz vor den Orgasmus und bricht dann ab. Und es heißt, dass wenn man dann schließlich zum Orgasmus kommt, dass der sehr intensiv sein soll. Ich denke, dafür ist aber keine Garantie. Es kann auch sein, dass man dann gar nicht mehr zum Orgasmus kommt und ich würde das nicht so häufig machen. Wenn man immer den Orgasmus immer wieder herauszögert oder abbricht, kann es wirklich sein, dass es irgendwann eine Orgasmusstörung gibt.
Ja, dann danke für den Hinweis. Techniken ausprobieren, seid mutig, macht es. Ich glaube, mit Atmen und so, das gibt auch ganz viele Methoden aus dem Yoga, Yoga-Praxisen. Mit diesen verschiedenen Chakren aktivieren, das ist ebenfalls eine Methode, die da genutzt werden kann. Jetzt machen wir wieder mal etwas, das wir schon länger nicht mehr gemacht haben, aber ich denke, zu diesem Thema können wir es gerne wieder machen, und zwar unseren Faktencheck. Fakt Nummer 1. Tiere machen es auch.
Delfine, Affen und sogar Igel masturbieren, teilweise mit ganz kreativen Hilfsmitteln. Delfine nutzen zum Beispiel Korallen als Tool und Schildkröten reiben ihren Panzer an Steinen, um sich zu stimulieren.
Es ist so alt wie die Menschheit.
Genau, Höhlenmalereien und antike Statuen zeigen, dass Masturbation schon in der Steinzeit ein Thema war und manche Götterfiguren aus Ägypten wurden sogar beim Selbermachen dargestellt.
Masturbation fördert die Kreativität.
Genau, Masturbation entspannt und dadurch fördert es die Kreativität. Gedanken fließen leichter und vielleicht war dein Lieblingskunstwerk ein Post-Masturbationsmeisterwerk.
Es gibt sogar einen Weltrekord.
Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das gut finden soll, aber der Japaner Masanobu Sato hielt 2009 satte 9 Stunden und 58 Minuten durch, ohne eine Pause. Biologisch kann ich mir das überhaupt nicht erklären.
Ja, ich ernenne Wahnsinn, Wahnsinn. Für die Gesundheit empfohlen.
Im 18. Jahrhundert verschrieben Ärzte Masturbation bereits zur Stressreduktion, allerdings nur Männern. Frauen entdeckten diese Empfehlung ja erst später.
Hilft angeblich bei Heuschnupfen.
Genau, man sagt, dass der männliche Orgasmus bei einer verstopften Nase kurzfristig Erleichterung schaffen kann. Naja, wer braucht da noch ein Nasenspray?
Genau. Im viktorianischen England war es verboten.
Ja, man glaubte, Masturbation verursache Haarausfall, Schwachsinn. Da hätten wir ganz schön viele schwachsinnige Leute heute.
Genau.
Oder sogar Rückenmarksschäden. Und zum Glück haben sich diese Mythen überhaupt nicht bewahrheitet.
Es gibt sogar einen Tag dafür.
Genau, der Internationale Masturbationsday wird jedes Jahr am 28. Mai gefeiert. Danke dafür an Sexspielzeug-Pionierin Betty Dodson.
Masturbation kann den Blutdruck senken.
Genau, Masturbieren ist ja wie so eine sportliche Session, die den Blutdruck erstmal erhöht und auch den Puls hochjagt. Aber langfristig senkt der Blutdruck oder sinkt der Blutdruck dann. Und ich sage immer, lieber dreimal die Woche Sport als eine Pille. So, liebe Zuhörerinnen, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge. Und Nicole, ich frage dich, wie immer, was nimmst du heute mit?
Wie immer ist jetzt gut. Eigentlich wollte ich dich jetzt mal fragen, liebe Stefanie, was nimmst du eigentlich heute mit? Aber da du ja zuerst gefragt hast, gebe ich gerne eine Antwort. Was ich mitnehme, ist natürlich wieder das Thema Ausflug über die Religion, Scham, wie ist die Erziehung, wie gehen wir damit um, wie geht ihr selbst damit um? Und natürlich die Techniken fand ich jetzt für mich noch spannend, auch mit den Atmen. Ja, es ist ein Bereich, der nochmal zu reflektieren ist und einfach damit offen umgehen und lieb zu sich selbst sein, sich selber mögen, sich berühren, sich auch mal etwas gönnen.
Ja, Nicole, was nehme ich mit? Ich habe heute recht viel von dir gelernt und ich danke dir, dass du mich in die Welt deiner Klienten entführt hast. Ich habe mir nie so richtig Gedanken gemacht, wie wird Sexualität in Bereichen gelebt mit Menschen, die eine Beeinträchtigung haben. Mir war klar, dass die Sexualität haben, aber wie das wirklich umgesetzt wird in den Institutionen, da habe ich ganz ehrlich gesagt mir nie so richtig Gedanken gemacht. Ich weiß, wie es in Altersheimen ist, dass da auch häufig Zimmer existieren, aber da bin ich dir heute sehr dankbar, dass ich da einen guten Einblick bekommen habe und motiviere andere Zuhörerinnen, die auch in diesen Institutionen leben, nehmt euch Sexualpädagogen oder Sexualtherapeuten dazu und gestaltet das Leben eurer Klienten ja wertvoll, interessant und offen.
So, ein Plädoyer für mehr Offenheit. Vielen Dank dir, Stefanie, für diese spannende Reise und Inputs. Und an unsere Zuhörerinnen und Hörer, vergesst nicht, Intimität beginnt immer bei uns selbst.
Also, das war Dorfsex. Intimität ist überall zu Hause. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und schreibt uns eure Fragen oder Themenvorschläge für kommende Episoden. Wir freuen uns auf euch. Ciao.
Tschüss.